Hallo und herzlich willkommen zum neuen Medienhuren-Podcast. Ja, nachdem uns letztes Jahr das Gründungsmitglied Viktor abhanden gekommen ist, weil er auf anderem Wege durchstarten möchte, haben wir lange Zeit den Podcast ruhen lassen. Doch jetzt haben also Christopher und ich, Christian, eine neue Idee. Deswegen herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Freischnauze. Freischnauze ist ein neuer Podcast, in dem wir tatsächlich immer mit einem Gast zusammen drei Begriffe besprechen werden. Jeder hat einen parat. Keiner von uns weiß, was der andere vorbereitet hat. Und für jeden Begriff nehmen wir uns exakt 20 Minuten Zeit und versuchen das halt mit Unterhaltung über Film, Musik, Computerspiele, was auch immer, oder einfach unser nicht vorhandenes Sexualleben zu füllen, um euch zu unterhalten. Und im Anschluss gibt es dann noch die Rubrik, was ich zuletzt gesehen habe. Es ist der erste Testballon und deswegen übergebe ich jetzt erst einmal meinen Kollegen Christopher.
Ja, guten Abend. Weil das hier unsere Premierenfolge ist und wir uns natürlich erstmal ausprobieren wollen, greifen wir für so ein Format natürlich auf bewährtes Personal zurück. Deswegen eine nicht ganz unbekannte Stimme heute Abend aus Wien, Zocki.
Vielen Dank für die Einladung. Ich muss auch zugeben, ich habe meinen Mundschutz, habe ich parat. Gut, das ist wahrscheinlich nicht das, was die meisten in der Nähe von meinem Mund sehen wollen. Der Knebel ist es doch nicht geworden, aber der Mundschutz beschützt glücklicherweise nur von Scheiße, die in mich hineinkommen wollen würde, nicht vom genauen Gegenteil. Und das werde ich jetzt die nächste Stunde dann wieder ausprobieren, denn ich habe mir einen besonderen Begriff für euch überlegt.
Das ist ja ganz wundervoll, dann warten Sie ganz kurz.
Und ich gehe mich mal ganz kurz erhängen, genau, das wäre jetzt eine gute Sache. Nein, ich habe ein ganzes Filmgenre mitgebracht, eines, das ich immer wieder gerne nenne, Scheiße mit Haien.
Alles klar.
Sämtliche Form von High-Trash, weil ich bin ehrlich gesagt inspiriert für dieses Thema von einem Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich habe mir letztens eine DVD-Box...
Halt, darf ich ganz unterbrechen? Also du hast jetzt den Begriff Scheiße mit Haien in den Raum geworfen,
ja.
Okay? Gut, dann starten die 20 Minuten ab jetzt. So.
Genau, und dann kann ich gleich sagen, weil ich bin inspiriert worden, ich habe mir letztens in Amerika eine DVD bestellt, wieder mal nur wegen dem Titel des Films, der nämlich lautet Santa Jaws.
jetzt mal kurz ganz ehrlich. Wie weit kann man das noch treiben? Haben die nicht mal bald alle Hai-Begriffe durch?
Also, der Hai-Trash-Film, den gibt es ja schon eigentlich seit kurz nach dem Weißen Hai.
Ja, also, sagen wir seit Bruno Mattei.
Oder generell, du musst dazu sagen, seit Jaws gibt es dieses Tierhorror, Creature-Feature, wo irgendwie alles, was ein Tier ist, irgendwie zu einer Horrorfilmfigur gemacht worden ist.
Also ich glaube, der erste trashigere High-Horror-Film, den ich gesehen habe damals, war The Last Jaws, der weiße Killer.
Ja, genau, Jaws 5 quasi.
Das war nicht Jaws 5.
Nein. Last Jaws, der weiße Killer, kam nach der Weiße Hai 2 raus. Ich glaube, es ist sogar Enzo G. Castellari.
Ja, der olle Enzo.
Genau, der Enzo was.
Das ist nicht der Bruno, okay, gut.
Nee, das ist der mit James Franciscus und Vic Morrow. Vic Morrow,
ja. Und spielt ist ein Eastman nicht auch drin?
Nee, das ist der Bürgermeister ist nicht Eastman.
Ach so. Der sieht so ähnlich aus. Scheiße, der Mattei ist ja sogar aus 1995.
Ja, nee, Mattei ist, aber ganz ehrlich, kennt ihr alle Last Jaws?
Ja.
Sicher.
Ja. Und das ist doch einer der unterhaltsamsten High-Trash-Filme.
Ja.
Den kann man sich auch tatsächlich, für jetzt unsere Hörer, den gibt es im Internet auch kostenlos legal. Also wer ihn nur mal erstmal gucken will, aber der lohnt sich ins Regal zu stellen, absolut. Und dann gab es den Weißen Hai 3.
Auch Trash.
Ja.
mit dem U-Boot-Hai
am Ende. Ja, aber der vierte ist dann doch noch ein bisschen mehr Trash als der dritte.
Der vierte ist der Charles Bronson High. Das ist doch die unfassbarste Geschichte. Ganz kurz, ich weiß, ich will euch nicht zu viel Zeit wegnehmen, aber der Weiße Hai 4, ich war damals, als der neu war, 13 oder 14. Ich konnte noch nicht ins Kino, weil er ja ab 16 war und ich habe die Karte nicht gekriegt an einem Samstagnachmittag. Und als er dann auf Video rauskam, war ich ganz heiß darauf und ich hatte mir aus der Videothek, ich muss 13 gewesen sein, den Weißen Hai 4 holen lassen. Damals waren ja Videotheken ab 18 und Alien. Das erste Mal. Und ich habe mich mehr auf der Weiße Hai 4 gefreut und ich war hinterher so froh, dass ich noch Alien hatte. Und das wäre ein ganz schön versauter Samstag gewesen. Also der Weiße Hai, muss ich dazu sagen, ist mein absoluter Lieblingsfilm of all time. Und das war hart.
Wow. Also ganz ehrlich, du musst echt eine beschissene Kindheit gehabt haben, wenn dein Begriff ein total versauter Samstag mit 13, was mit der Weiße Hai 4 zu tun gehabt hat.
Ja.
Nicht nun. Mit irgendwelchen gebrauchten Nadeln unterm Bahnhofspuff, ich weiß es nicht.
Ja, aber du hast schon recht. Also der Weiße Hai ist auch so bei mir einer meiner All-Time-Favorites. Das ist einfach für mich, es gibt, wenn du mich fragen würdest, was ist der perfekte Film, du könntest immer mit der Weiße Hai antworten, weil es ist einfach perfekt. Da kannst du nichts mehr besser machen.
Ja, aber wir wollen ja über Scheiße mit Haien reden. So,
genau. Schöne Filme mit Haien sind, naja. Ja,
nein, schöne Filme sind unnötig. Nein, ich meine, ich mag ab und zu auch ganz gerne mal gute Filme, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ein Film wie der Weiße Hai, der ist wirklich großartig. Den schaut man sich gerne an, der macht Spaß. Super. Ja. Aber sowas, was mir in Erinnerung bleibt, ist zum Beispiel der allererste Hai-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Das war damals noch zu meiner Schnittberichtzeit, tauchte im Programm von, ich glaube, es war ProSieben auf Shark Attack 3 Megalodon.
Oh Gott, mein erster war der Weiße Hai. Ich habe Glück gehabt.
Und ich habe mir schon gedacht, what the fuck is this? Und dann habe ich mir den angeschaut und die Frage bleibt bis heute bestehen. Am allerbesten haben mir diese CGI-Effekte gefallen, wo sie diesen Typen, der auf dem Jetski über der Greenscreen-Fahrt einfach in den Mund von diesem Plastik reingeschmissen haben. Das war so furchtbar gemacht, dass ich das einfach wirklich lustig fand. Und ja, natürlich jetzt spätestens dann mit The Asylum, mit Sharknado und so weiter, ist der ganze Dreck dann wirklich explodiert. Aber nachdem wir vorher kurz das Thema hatten, wie weit kann man das treiben mit den Titeln und so weiter. Ich habe tatsächlich vor 2 Tagen einen Film aus 2019 entdeckt, and I swear this is true, namens Bad CGI Sharks.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Gott.
Das ist doch geil.
Und ein 4-Sterne-Review auf Letterboxd sagt tatsächlich von Sam, CGI stands for Creative Great Intelligent. Lustig, normalerweise, wenn ich CGI-Filme sehe, denke ich, es ist exakt das Gegenteil davon. Aber ganz ehrlich, Sharksploitation ist einfach geil.
Ja,
also Five-Headed Shark Attack.
What? Ja, Sixhead, mittlerweile sind sie ja schon sechsköpfig. Und ja. Nein, das sind Filme, die gucke ich ungerne alleine, höchstens mal in der Schläferz-Variante dann alleine, wenn man keiner Zeit hat. Aber generell, also gucken wir die hier also gern zu zweit, aber auch mal zu viert. Und Sand Sharks zum Beispiel ist ein absoluter Brüller.
Ja, natürlich.
Sand Sharks, in dem ja der Weiße Hai quasi nachgespielt wird, nur dass Hooper eine dick-tittige Blondine ist, die Tochter von Hulk Hogan. Mhm. Mit den Haien, die durch den Sand schwimmen, auf der größten Rave-Party des Jahrhunderts, auf der 10 Gäste sind.
Wobei, ich erinnere mich noch an Avalanche Sharks, das war noch geiler. Snow Sharks.
Ja, Snow Sharks war auch
toll. Haiflossen, die durch die Schneemassen auf einem Berg
schwimmen.
Ja. Es gibt da auch hier irgendwie Voodoo-Shark.
Es gibt Ouija-Shark. Ey, die möchte ich verklagen. Ich habe ja mal einen Film gemacht, der Ouija heißt. Jetzt gibt es Ouija-Shark. Ja. Und es gibt Shark-Exorzist oder Exorzismus-Shark, keine Ahnung.
Zombie-Shark,
es gibt Ghost-Shark.
Ich habe auf derselben DVD wie Santa Jaws, da sind übrigens auch Zombie-Shark und Ghost-Shark drauf. Wow. Und Swamp-Shark, der bei uns von, ich glaube, war es noch Sun-Film damals? Swamp-Shark, der bei uns heißt High Attack. weil man sich offensichtlich für die grausam verballhornten deutschen Titel nicht einmal mehr auf eine Sprache, die man damit beleidigen möchte, einigen hat können. Da ist auch ein Film drauf namens Mississippi River Sharks. Und man sieht einen Zombie-Piraten mit Augenklappe auf dem Vorschaubild.
Das ist schlimm.
Das ist wirklich schlimm. Und das Geile ist, diese DVD, ich meine, ich habe tatsächlich Geld bezahlt dafür, aber das war es mir wert. Ist trotzdem, ich meine, ganz kurzes Off-Topic, nicht das Geilste, was ich da in der Bestellung dabei hatte, weil es gibt doch einen Film namens The Velocipastor.
Ja.
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 Mehr muss man gar nicht dazu sagen. Ich finde nur, es ist eine Information, die Existenz dieses Films, die man nicht für sich behalten darf.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt doch sogar einen Dolph Lundgren-Film mit Haien, der war auch total langweilig. Das war ja auch
ja. Das ist wirklich einer der unsäglichsten Dolph Lundgren-Filme, die es gibt.
Wie hat denn der Scheiß geheißen?
Shark Lake.
Shark Lake, genau.
Den habe ich nie gesehen.
Also wenn selbst das Wasser, in dem die eine Darstellerin fällt, CGI ist.
Ja.
Und zwar sehr schlechtes CGI.
Ja.
Also dann hört es auch bei mir echt auf. Also ich kann das verstehen, die Faszination für miese Hai-Filme, okay. Aber das ist bei mir echt was du nur irgendwie mit 5 Leuten, einer Kiste Bier und 3 Flaschen Wodka gucken kannst.
Ja, aber
kannst.
So guckt man das doch auch.
Natürlich. Ja.
Ich verstehe dein Problem nicht.
Würdest du mich vor die Wahl stellen? Einen so einen schrottigen Hai-Film oder einen anderen Trash-Film? Ich würde immer den anderen Trash-Film wählen. Hai, das gibt mir gar nichts mehr.
Oh doch. Also ich muss tatsächlich sagen, dass das Hai-Genre, deswegen, das hat mir The Shallows damals bewiesen, es ist noch lange nicht tot. Obwohl es so viele Scheiß-Hai-Filme gibt, funktioniert es auch noch ernst.
Ja, The Shallows, der war noch ganz gut.
Der war gut, definitiv. Und auch der erste 47 Meters Down war nicht langweilig. Gut, selbst der zweite ist nicht langweilig, aber der ist strunzendoof. Ich mag das immer noch gern. Und ich denke, also außer The Mac, der war nun wirklich scheiße.
Das war einer der langweiligsten Hundsdrecksfilme, die ich jemals gesehen habe.
Dazu muss ich sagen, ich war mit meinem Sohn drin. Der war zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt.
So. Bitte sag mir, dass er gegähnt hat dabei.
Wir kamen da raus und er meinte so zu mir, ja, das war jetzt ja nicht so spannend, Papa. Und ich so, ja, das stimmt wohl.
Ja, aber obwohl ich, wie der kam, hatte ich schon Bock drauf. Also wenn du hörst, Jason Statham gegen den riesen Urzeithai,
ja.
Dann denkst du, ja geil, aber dann der Film war eine Gurke vor dem Herrn.
Ja, das war unfassbar langweilig. Und das war eine Kacke.
Ja, aber der hat Geld gemacht. Die machen ein Sequel.
Ich weiß. Super. Aber es gibt noch einen großartigen Hai-Film, den ich unbedingt erwähnen möchte. Beverly Hills 90210 Shark Attack.
Mhm. Oh, scheiße.
Den kennst du?
Nein?
Du kennst nicht Beverly Hills 90210. Das ist unfassbar. Das ist quasi Beverly Hills 90210 in ganz, 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 ganz billig. Mit ganz, ganz billiger Optik.
Du verwechselst den
jetzt aber nicht mit Jersey Shore Shark Attack.
Nein. Es gibt tatsächlich Beverly Hills 90210 Shark Attack. Und
wird da wenigstens Tori Spelling gefressen?
Nein, ich spiele da nicht mit. Was war denn Jersey Shore? Shark Attack?
Ja, es gibt einen Film, der heißt Jersey Shore Shark Attack. Da geht es um quasi dumme, gebräunte, fake Blondinchen und Bodybuilder, die ganz, 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 ganz dämlich sind und irgendwann einmal von einem Hai gefressen werden. Hat aber wirklich Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Das ist aber ein Film, und ich muss jetzt nebenbei übrigens, falls man meine Maus ab und zu klicken hört, ich suche immer noch nach deinem...
ich auch gerade.
Shark Attack in Beverly Hills heißt er.
90210
Shark Attack.
Ah, okay,
dann
sieht er so.
Der ist von Tiberius. Okay, ja gut, natürlich ist
er von Tiberius. Ja, da gehört er ja auch hin.
Ja. Aber den Jersey Shore Shark Attack, den gibt's noch immer nicht bei uns. Da gibt's nicht einmal eine deutsche VÖ davon. Schade.
Aber dieser in Beverly Hills 90210, das ist ja das Unglaubliche. Es gibt ja eigentlich keinen Hai. Es gibt aber die Teenagerin, die eine Kette bekommt, an der ein verwunschener Zahn eines weißen Hais hängt. Oh, und immer wenn sie die umhat, verwandelt sich in... Entschuldigung, aber sie sitzt also ihren Freunden gegenüber und dann verwandelt sich ihr Kopf in einen schlechten CGI-Hai, der den Freunden den Kopf abbeißt und dann verwandelt sie sich zurück und wundert sich, warum ihre Freunde tot sind.
Oder du weißt schon, von wem der Film ist, oder?
Nee, ich hab's nicht mehr auf dem Zettel.
Das ist ein David Dakota-Film.
Oh ja.
Das heißt, da wundert's mich, weil das ist quasi die falsche Zahl, mit der der Film beginnt.
Okay, ich glaube, den muss ich mal schnell auf die Watchlist setzen.
Weil das, was du beschrieben hast, das klingt eigentlich eher nach 1313 Giant Shark Attack.
1313 Giant? Das gibt's auch?
Vielleicht nein, kann man, aber ich sag mal, es so. Klingt so.
Es ja, klingt. Nein. Also es ist wirklich, es ist unfassbar. Ich habe staunend vom Fernseher gesessen. Noch mehr als bei Snow Sharks und Sand Sharks. Aber okay, er ist noch beschissener.
Er ist in der Watchlist. Aber apropos beschissene Sachen, wir haben, was für mich tatsächlich die Faszination von diesen Filmen ausmacht, und das ist so absurd eigentlich, das zu sagen, wie beschissen diese Special Effects sind, und ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert und hoffe, einen noch schlechteren Effekt zu sehen als den schlechtesten Effekt, den ich bis jetzt gesehen habe. Weil es wird immer absurder, was die da abfeuern. Und ich glaube, ich habe tatsächlich den schlechtesten Special Effect aller Zeiten in einem Hai-Film gefunden. Okay. Nämlich in dem unsäglichen Machwerk Shark Night 3D.
Oh ja, das ist Kinofilm.
Der war auch stinklangweilig.
Der war stinklangweilig, ja. Und Kotzkacke. Und da gibt es eine Szene, und ihr werdet... Schauen wir mal, ob irgendjemand den Special Effect orten kann. Ich glaube, es war irgendeine Person auf einem Laufband und hat sich halt bewegt. Und dann hat sie das Handy genommen und auf die Uhr geschaut.
Mhm.
Man hat bei der Einstellung des Handys mit der Uhr drauf gesehen, dass die Uhr ein YouTube-Video ist.
Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich.
Die hatten nicht die Möglichkeit, eine Uhr zu animieren oder zu faken.
Ja,
das war stimmt. Ein YouTube-Video.
Ja, ich erinnere mich.
Also das ist, finde ich, wirklich, das ist der absolute Bodensatz. Also der Jetski in Shark Attack 3, der komisch durchs Bild fährt, oder auch die Piranhas in Mega Piranha, die im Wasser herumhüpfen, ohne dass sich das Wasser um sie herum bewegt. Alles wurscht. Uhr. Das ist...
Und das ist genau das Ding, weswegen solche Filme mich nicht so unbedingt erreichen. Also ich mag auch Trash, ich mag aber gern unfreiwilligen Trash. Also wenn ich einen Kackfilm sehe, der wirklich, wirklich scheiße ist, aber ich erkenne, dass da irgendjemand dahinter war, der hatte zumindest die Ambition, irgendwas Cooles zu machen. Und es ist gescheitert, weil er es nicht konnte oder talentfrei, ist ja egal. Aber ich habe immer so ein Problem mit diesen ganzen Schlag-mich-tot-Filmen, weil da ist ja keiner in der Produktion involviert, der irgendwie denkt, das wird ein cooler Film.
Naja gut, bei Shark Night war das schon so, das war ja...
Ja, bei Shark Night, ja. Aber die ganze Asylum-Kacke und Six-Headed Shark Attack, da ist ja keiner in der Produktion von Six-Headed Shark Attack dabei, der denkt, oh, wir machen hier einen geilen High-Horror-Film oder so. Moment, da weiß jeder, dass das Grütze ist.
Moment, ist der jetzt nicht ins Oscar-Rennen gegangen dieses Jahr?
Wobei ich würde dir da aus einem anderen Grund widersprechen, okay. Weil ich glaube sehr wohl, dass die Leute, die Filme so wie Five, Six, Headed Shark Attack Filme und so weiter machen, sehr wohl wissen, dass sie Grütze machen, aber ich glaube, dass da tatsächlich bei vielen Filmen Leute dahinter sind, die genauso wie wir Trash-Filme mögen, ein Jim Wynorski zum Beispiel. Ich glaube schon, dass der weiß, was er tut.
Ja,
definitiv. Und dass der ganz ehrlich auch weiß, wie er das inszeniert. Und das, ich meine, gut, wenn man natürlich an die Island of Dinosaur-Geschichten denkt, ja, das ist arg. Aber ich habe gerade zufällig bei mir gesehen, den guten alten Klassiker Sharktopus versus Whale Wolf, der wirklich geil und wirklich kreativ und wirklich unterhaltsam war eigentlich.
Ja, heißt ja nicht, dass es unter den Filmen keine Lichtblicke gibt. Ich mag ja auch zum Beispiel beim Shark, wir müssen ja, wenn wir darüber reden, Sharknado erwähnen, ist ja so ein Aushängeschild im Mainstream gesehen. Da mochte ich die Teile 1 bis 3 auch total gerne. Danach hat es mich nicht mehr interessiert. Aber die haben auch noch Spaß gemacht. Aber dann so Sachen wie Zombie Shark und Ghost Shark, das sind dann so, mal, irgendwo ist dann so die Grenze, wo ich sage, okay, das muss ich mir jetzt nicht mehr geben.
Also nur zwei Sachen für unsere Zuhörer. Ich habe nämlich gerade zufällig gesehen, für diejenigen, die Amazon Prime haben. Es ist, glaube ich, bis hin zu Six-Headed Shark Attack alles drinnen bei Amazon Prime zum kostenlosen Probescreening.
Viel, ja. Auch der Beverly Hills High.
Das habe ich noch nicht geschaut. Moment.
Weil das wäre noch so eine, den,
der Film ist bei dem
mache ich eine Ausnahme.
Der Film ist kacke und langweilig, also mach dir nicht zu viel Hoffnung, dass der jetzt toll ist. Der hat nur eben
aber das klingt schon wieder so abstrus,
ist es,
dass ich zumindest mal reingucken will.
Nein, der ist nicht drin. Aber was ich auch cool finde, ist, in der OFDB ist die Blu-ray von Six-Headed Shark Attack eingetragen und im Bemerkungsfeld steht tatsächlich drinnen, yep, der Hai hat jetzt schon 6 Köpfe. Punkt.
Ja, immerhin. Aber kurz bevor nicht, dass das Glöckchen gleich klingelt. Wenn wir schon über Haifilme reden, was ist eigentlich mit Haialarm auf Mallorca? Warum findet man den irgendwo?
Weil der es auch nicht wert ist. Also das war ja damals ein großes TV-Event.
Ich habe ihn sogar live im Fernsehen gesehen.
Ich auch. Und damals hat man ja tatsächlich geglaubt, als RTL sagte, so, wir haben ja Haialarm auf Mallorca und wir haben Ralf Möller.
Unser Star.
Und dann kommt Ralf Möller in den Knast und dann wird der Terminator mit dem Smart nachgespielt. Dann fährt sie mit dem Smart rein und sagt, ich komme wieder. Und Ralf Möller kommt mit dem Hubschrauber angeflogen und sagt, ich stand im Stau, sorry, dass ich so spät bin. Und Jeanette Biedermann singt ganzes Lied.
Das ist wirklich schlimm. Aber ich habe mir die DVD gerade auf die Wunschliste gehauen, weil bist du deppert, den Scheißdreck muss ich sehen.
Mallorca?
Ja, nur die Gerüchte gehört damals, dass das existiert. Ich habe das komplett
verdrängt. Das ist so ein Mythos, ne?
Das ist furchtbar, ist auch komplett unblutiger Scheiß.
So krass, ja, das macht ja nichts, aber Ottfried Fischer versus einem Hai, das ist so.
Ist da auch Kathi Karrenbauer mit Kati drin? Karrenbauer und also böse. Nur so die RTL-Prominenz damals, so 2004 oder wann das war.
Der Jeanette Biedermann.
Aber Ralle Möller.
Oh je.
Ja, oh je, oh je.
Hast du gerade den Jingle eingespielt?
Nein, ich habe nicht den Jingle eingespielt, aber tatsächlich zuerst der Jingle, das ist der Alarm. Und damit.
Dann können wir quasi gar nicht mehr reden über das absolute Meisterwerk, nein. Raiders of the Lost Shark.
Schluss, Feierabend. Die Zeit ist um. So sind die Spielregeln.
Schade.
Aber schade, dass ich würde gern zu dir, Christian, sagen, Christian, mach doch mal den Jingle.
Zuerst der Jingle und dann kommen wir zu Christopher Feldmanns Begriff.
Darf ich schon?
Jetzt muss der Jingle.
Ja, okay, ist jetzt gut.
Okay. So, erzähl sie.
Also, ich habe mir einen Begriff rausgesucht und zwar Karrieretief.
Karrieretief.
Dieser Podcast
ist ein Karrieretief.
So, die Zeit startet jetzt.
Und zwar habe ich mir den Begriff rausgesucht, der ist mir so gekommen nach der Sichtung eines Films, der mich relativ fassungslos zurückgelassen hat.
Ja.
Und zwar, Christian wird wissen, was ich meine, und zwar The Poison Rose. hast du schon mal davon gehört?
Nein.
Und zwar, The Poison Rose ist der aktuelle Film mit John Travolta. Der Film weist eine unfassbare Besetzung auf, die 1998 eigentlich groß im Kino gelaufen wäre.
Morgan Freeman? Brandon Fraser, Peter Stormare, Famke Janssen, Robert Patrick.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Liest sich erstmal, denkst du so, boah, wie geil.
Erstmal denkst du so, ach so, Noir-Krimi hier mit John Travolta als Detektiv und es ist ganz große Scheiße. Yes. Eigentlich ist das schon fast ein Trash-Film.
Das ist ein Trash-Film. Das ist ja so Film Noir und es soll ja auch nicht heutzutage spielen.
70er Jahre, aber sie hatten kein Geld, um die 70er Jahre nachzustellen.
Also es sieht überhaupt nicht nach 70er Jahre aus. Ich muss da nachher auch noch was sagen. Ich habe auch etwas gesehen, was nach 70er Jahre aussehen soll und nicht so aussieht. Und The Poison Rose schafft es überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Und Travolta mit seiner Perücke, das wird langsam lächerlich. Also man sieht es ja auch
die wirklich. Ist ganz arg. Aber ja, sie ist fast wieder ein bisschen besser geworden. Ich meine, die war schon einmal noch schlechter.
Ja, aber also hier ist echt scheiße.
So, ich frage mich also, immer, warum macht er das? Ich meine, ganz ehrlich, er ist doch in From Paris with Love mit Glatze aufgetreten und sah total cool aus in dem Film.
Und John Travolta ist so das Musterbeispiel für Karrieretief. Also ja, entweder hat er einen beschissenen Agenten oder hat gar keinen.
Ja.
So, wählt seine Drehbücher selber aus. Also das, und da, wenn man da mal so außen rum guckt, John Travolta ist so nicht der einzige von den ganzen Darstellern, die du so aus den, naja, sagen wir mal 90ern oder so, die früher mal Kassenmagneten waren. Guck ja dir, und dann fängst du an, mit deinem Blick schweifen zu lassen, und dann kommen dir unweigerlich so Leute vor die Flinte wie Bruce Willis, Nicolas Cage, ja, ich glaube, ein Schwarzenegger und Stallone sind auch nicht mehr weit von weg.
Ja, ich glaube, Stallone ist noch eine ganze Ecke weit weg. Ich
glaub, Stallone muss gucken, dass er sein Solo-Projekt, was er jetzt macht, wenn das jetzt auch alles in die Hose, vielleicht in die Hose gehen sollte, kommerziell, dann ist er auch ganz schnell bei Direct-to-DVD-Ware angekommen.
Dann ist er bei Rocky 8 und Rambo 6.
Ja, dann wird er Rocky 8 und Rambo 6 machen, wenn nichts mehr geht. Aber der hat ja immer noch so zwei Figuren.
Ja, so. Vielleicht macht er ja auch Tango und Cash 2.
Das wäre aber eigentlich geil.
Ja, das war ja.
Weil Tango und Cash ist ein super Film.
Ja, ich glaube, das Sequel ist daran gescheitert, dass Kurt Russell wohl keine Lust hat. Also, das ist schon vor Jahren angefragt worden von Stallone.
Kurt Russell, der mittlerweile eigentlich wieder einen ganz guten Lauf hat.
Ja, der so. Ne? Erstaunlich,
nachdem was nee, und da ist mir unweigerlich der Begriff Karrieretief in den Sinn gekommen, ja, weil es gibt so viele Schauspieler, von denen ich Fan bin, beziehungsweise Fan war, die früher wirklich die Leute ins Kino mit ihrem Namen gezogen haben, die echt heute in so Ausschussware rumdümpeln. Also es macht mich fassungslos.
Da hast du aber aus The Poison Rose eigentlich das schlimmste Beispiel gar nicht genannt. Und ich meine nicht Famke Janssen, die frisch von der Gesichts-OP kam und ganz furchtbar aussieht, als wenn es jemand ist, der eine Famke Janssen-Maske aufhat. Und
Brandon Fraser.
Ja, und dann kommt Brandon Fraser, der
Der aussieht, als hätte er die letzten Jahre gegessen.
Nee, ich glaube, der ist wirklich krank. Ich glaube, der hatte auch Depression. Irgendwas hatte der. Und der sieht wirklich aus, total unglaublich aufgedunsen, mit so einem fettigen Seitenscheitel. Er sieht wirklich aus, also 1:1, ich habe mal die Bilder nebeneinander gesetzt, wie Peter Lorre. Ja. Also er könnte wunderbar im Remake von
M eine Station. Was? Aber wie Peter Lorre zu seinen schlechten Zeiten.
Ja, nein, also er sieht wirklich ganz schlimm aus. Und hat hier auch die allerschlimmste Rolle abgekriegt. Obwohl er sich eigentlich am meisten Mühe gibt, weil er der Einzige ist, der nicht emotionslos spielt.
Ja, aber er spielt wie von einem anderen Stern.
Ja, und das passt also gar nicht in diesen Film hinein.
Also Zocki, den kann ich dir echt empfehlen, den Film, wenn du auf Kacke stehst. The Poison Rose.
Das klingt jetzt gerade auch irgendwie zweideutig.
Also Morgan Freeman, der seinen kompletten Part im Sitzen abarbeitet.
Als wäre es die Ziegel.
Ja, der macht wirklich den Steven Seagal.
Scheiße, Karriere-Tief, Steven Seagal, Punkt.
Ja.
Und noch kurz in den Poison los, Peter Stormare, der ja auch eigentlich früher relativ oft in großen Filmen dabei war.
Ja.
Und der hier eine ganz bizarre Gesangseinlage macht.
Ja.
Die... Ja, ich weiß
nicht. Aber er ist trotzdem nicht Jeanette Biedermann, das muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist aber auch nicht mehr weit von weg, würde ich behaupten.
Aber du sagtest ja gerade, apropos Karrieretief Steven Seagal. Ja, eieiei, was hat der denn in den letzten Jahren Schlimmes verbrochen, muss man sagen.
Du, das ganz ehrlich, das Problem ist, bei Steven Seagal ist das Karrieretief ja mittlerweile seit 20 Jahren der Dauerzustand. Also ich glaube, das Brooklyn Massaker war so ziemlich einer der letzten brauchbaren Filme, die der abgeliefert hat, und dann ist fertig.
Er hatte noch auf dem Videomarkt zwei nette Videopremieren, und zwar Driven to ja. Kill und The Keeper. Die waren ganz gut, und dann hat er natürlich 2010 Machete gehabt. Aber erstmal ist Steven Seagal ja ein Unsympath. Ne? Guckt euch, googelt mal John Leguizamo Steven Seagal. Hust. Dann ist er,
oder fragt mal Steven Tobolowski.
Ja, oder fragt mal Kelly LeBrock, wie die Ehe war. Oder frag mal nach, was so am Set abgeht, wo er ist. Er lässt sich ja immer seine asiatischen Miezen garantieren, die in seinem Van auf ihn warten, wenn Drehpause ist. Und er sitzt ja auch fast nur. Wobei er sich in den letzten ein, zwei Videopremieren wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben hat.
Ja, natürlich, weil die Leute die Scheiße nicht mehr kaufen, und er weiß, jetzt muss er wieder was tun. Aber ja. Wo wir gerade von Leuten sprechen, die ihre Ehefrauen beschissen behandeln, Nicolas Cage ist ja schon einmal erwähnt worden. Und da, und ich muss wirklich sagen, für mich der absolute Karriere-Tief-Film von Nicolas Cage. Also ein Film, wo ich wirklich sage, der ist scheiße. Ja. Und zwar so, dass ich es kaum fertig gebracht habe, den fertig zu schauen. Selten, dass ich bei einem Film nach einer halben Stunde abdrehen möchte und mich quälen muss, den fertig zu bringen, war Mandy. Eine unanschaubare Scheiße, die ausschaut wie radioaktiv verstrahlt und einfach nur langweilig und kacke ist.
Aber hat eine große Fanbase tatsächlich gekriegt.
Richtig.
Zu Mandy muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen mehr von dem Film erwartet. Ich fand ihn auch sehr langwierig, sehr langatmig. Aber ich fand ihn eigentlich mir hat das Konzept zumindest gefallen. Also da gibt es schon wesentlich beschissenere Nicolas Cage-Filme für meinen Geschmack als Mandy.
Ich schau gerade durch die Filmografie. Es gibt natürlich beschissenere Nicolas Cage, wie mein Duell der Magier war eine Katastrophe.
Er meint noch beschissenere. Und zwar zum Beispiel sowas wie 2-1-1 Cops on the Fire.
Ja, so ein Dreck.
Das ist unfassbar. Das ist ja
den habe ich noch gar nicht gesehen.
Das ist unglaublich. Das ist so ein Polizeizugriff gegen Gangster-Baller-Film im Endeffekt. Der ist komplett nur auf dem Supermarktparkplatz gedreht worden. Also, das
klingt aber schon fast wieder lustig.
Ja, das ist also unglaubliche Scheiße. Das Ding ist aber, dass man Nicolas Cage, also auch in Mandy, auch wenn der Film sicherlich nicht bei ihm, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, muss ich gestehen, er gibt sich hier und da noch Mühe.
Also das Cage, muss man wirklich sagen, in Mandy hat er sich echt Mühe gegeben, das muss man wirklich sagen.
Ja, also auch, soll ja auch in die Farbe aus dem All, soll ja auch, ne? Bin ich jetzt gespannt, der kommt jetzt, ja.
Ja, der kommt so zwiegespalten weg. Es gibt viele, die finden ihn ziemlich gut. Es gibt welche, die finden nicht so
ja,
gut.
Ja, aber es wird kein totaler Kackfilm sein.
Nein.
Ne? So, etwas, was zum Beispiel ein Bruce Willis, der ja offenkundig auch keine Lust mehr hat.
Ja, wo wir gerade bei Mühe geben sind.
Ne? Ja, na gut.
Das ist ja unglaublich. Der kommt ja wirklich nur noch für den Paycheck. Also, außer er spielt dann vielleicht mal unter Edward Norton oder so. Dann soll er ja ein bisschen Lust haben. Aber ansonsten, der kommt ja gar nicht mal mehr aus dem Hotelzimmer raus.
Also, ich habe jetzt wirklich den neuesten Bruce Willis-Stinker gesehen, diesen 10 Minutes Gone. Besser ist natürlich der Titel 19 Minutes Gone, weil das ist 90 Minuten Zeitverschwendung. Und du musst dir das mal überlegen. Bruce Willis, einer der größten Actionstars eigentlich der jüngeren Vergangenheit. Eigentlich ein Schauspieler, für den der Begriff Kult ja eigentlich angemessen ist. Dreht so einen Direct-to-DVD-Low-Budget-Schrott wie 10 Minutes Gone, wo nachweislich bestätigt ist, dass er seine Szene an einem Nachmittag abgedreht hat. Und sogar für den Film nicht mal Bock hat, ans Set zu kommen. Die mussten mit dem Set zu ihm ins Hotel kommen und da seine Szenen drehen. Und das siehst du im Film auch. Und dann denke ich mir, wie tief kann man denn sinken, selbst wenn du keinen Bock mehr hast, so Schauspielern. Ich glaube nicht, dass Bruce Willis so drauf ist wie Nicolas Cage, dass der 20 Schlösser gekauft hat und jetzt irgendwie Geld braucht.
Nee, der ist doch geldgeil, wenn wir das so haben.
Ja, aber für was?
Tja, keine Ahnung. Aber Karriere tief durch Gesicht versauen, so mal ganz bei Mac Ryan genannt.
Oh, die sieht ja gruselig aus.
Ja, nicht nur das. Ich meine, die war ja nun, ne, ich bin ja nun Kind der 80er. Das heißt, ich bin ja wirklich mit ihr, also mit der groß geworden. So, ich habe Top Gun im Kino gesehen, wo sie eine kleine Rolle hatte. Ich habe Die Reise ins Ich im Kino gesehen. Da war ich 12, ne? Da war sie ja auch noch nicht alt. Und das war ja auch immer, das war ja wirklich eine hübsche Frau. So, ja, klar. Das war definitiv eine hübsche Frau. Die war auch immer noch hübsch in Kate und Leopold mit Hugh Jackman. Ich habe die auch immer gern gesehen, auch wenn ich nicht jeden Film toll fand, weil einiges ist mir dann doch zu sehr Frauenfilm gewesen, so wie E-Mail für dich. Den fand ich unerträglich. Aber die hat sich das Gesicht schrecklich operieren lassen und kriegt ja gar keine Rollen mehr. Also die hat ja zuletzt, ihr letzter Eintrag in der IMDb ist Picture Paris. Das ist eine Comedy-TV-Serie, die es auf eine Episode gebracht hat, die nicht ausgestrahlt wurde. Das war 2018. Davor hat sie in ihrer Regiearbeit Mrs. McCauley gespielt, eine Nebenrolle in ihrer Regiearbeit. Auch ein Film, der übrigens auch bei IMDb mit sagenhaften, warten wir kurz, 5,5 steht. Wow. Die ist da.
Naja, 5,5 in der IMDb ist ja, ja eigentlich noch
ja, geil. Ja, ist auch in Ordnung, aber er hat keine Sau gesehen, das war 2015. So, also die hat gar keine Rollen mehr. In How I Met Your Dad, die Spin-off-Serie zu How I Met Your Mother, war sie die Erzählstimme.
Ja, die auch nie ausgestrahlt worden ist, also, oder nie produziert worden ist. Doch, der Pilot ist produziert worden.
Die hat ja wirklich in allen Belangen Pech gehabt.
So. Aber da gibt's schon viele, also vor allem so alte Fernsehstars, die irgendwelche coolen Serien haben, sind heutzutage teilweise wirklich kaum mehr anzutreffen. Ich als Kind, ich habe die Nanny geliebt.
Ja,
Die Fran Drescher? Oder zum Beispiel, wer mir auch immer extrem sympathisch war, wo ist der Charles Shaughnessy? Außer einem wirklich geilen Auftritt in einer der besten späteren Folgen von Stargate SG-1 habe ich den nie wieder gesehen. Eigentlich.
Ja, die sind dann so relativ nett. Obwohl Fran Drescher, du musst aber auch überlegen, wir sind hier in Deutschland bzw. Österreich. Ich glaube, so ein Charles Shaughnessy, den könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch viel Theater macht. Das kriegst du halt, also bei vielen kriegst du es nicht so mit. Also mir ist schon oft gegangen, dass du dich gefragt hast, oh, was macht denn der eigentlich? Und der hat nicht mehr viel gemacht an Filmen oder Serien. Ja. Und dann stellt sich raus, ja, die sind relativ gut bei Theater oder Broadway dabei und das kriegst du hier nicht so mit.
Beziehungsweise, deswegen, nein, der Shaughnessy, ich sehe gerade, der hat noch immer jedes Jahr 5-6 Credits, sogar in der IMDb. Aber dürfte halt offensichtlich nie dort vorbeischauen, was ich jetzt gerade schaue. Bei Masters of Sex war er dabei, eine Folge Navy CIS, Zeit der Sehnsucht.
Ja, 2017.
Aber ich The Magicians.
Ich habe noch zwei richtige Karriere-Tiefs. Roseanne Barr.
Aber aus zwei Gründen, also erstens zu Recht und zweitens selbst verschuldet.
Ja, ja.
Das
ja,
muss man ja wirklich ja, sagen.
Definitiv. Was für eine blöde. Ich wollte gerade, naja,
ja.
Kuh. Was für eine blöde, rassistische Kuh. Und dann das nächste Ding ist, aber ich bin schwul. Denn ich bin Kevin Spacey.
Ja, naja gut. Also die ganze MeToo-Geschichte, Harvey Weinstein, ja. Bill Cosby.
Bill Cosby.
Also scheiße. Ja?
Aber ich muss ganz ehrlich... Ja, was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade sagen, das sind halt die Leute, die hatten ihre Karriere-Tiefs in ihrem Wohnwagen, aber...
Ja, ja.
Das ist...
aber das, also Kevin Spacey, das war jemand, das hat mich echt geschockt.
Ja, sicherlich.
Weil, also ich bin Kevin Spacey-Fan, für mich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und wenn du mal überlegst, wenn du mal dem seine Biografie mal durchguckst, alles, was vor dem Skandal war... Der hatte immer eine lupenreine Weste.
Ja.
Also wirklich Oscar-Preisträger. Engagiert sich für Nachwuchstalente, Schauspieler, Regie.
Ja, natürlich. Frischfleisch.
ja, fördert Broadway, alles, ja. Und dann kommt sowas und dann, wie du siehst, wie eine Karriere beendet wird. Und seitdem dreht er ja noch so einmal im Jahr ein creepy Video vom Kamin.
Ja.
Also ganz seltsam.
Was ist das? Das war so gruselig.
Das war, ja, das war wirklich schlimm. Also,
Also dieses Video, wo er vom Kamin sitzt, das habe ich gesehen, habe mir gedacht, ich habe jetzt keinen Zweifel mehr dran, dass du ein Serienmörder bist.
Ja.
Na, wobei vor allem, was ich immer wieder interessant finde,
ist John Doe still alive?
Wenn Schauspieler sowas machen, dann denke ich mir immer, was erwarten die? Jeder, der sie sieht, weiß, das ist ein Schauspieler, der verdient seine Millionen damit, dass er dir Dinge vorspielt, die nicht wahr sind.
Eine
und
Illusion.
Dann, wenn er sich da hinsetzt und sagt, nur Mimi und Ei Ei und Mama und ich bin so lieb, und dann soll ich dir das glauben?
Ja.
Ich glaube dem gar nichts. Weil ich glaube, ich muss zugeben, ich bin fast ein bisschen paranoid, weil ich ja teilweise auch ein bisschen mit Schauspielern zu tun habe, wenn sie zu Gast sind auf der Comic-Con und aber zum Beispiel allein, wenn die nach dem Panel irgendwie sagen, ja, das war ein nettes Panel, das hat viel Spaß gemacht, denke ich mir, ja, das kann jetzt genau zwei Dinge heißen. Entweder es war ein nettes Panel und das hat viel Spaß gemacht, oder du bist ein Schauspieler, wenn du es nicht einmal schaffst, dass du mir verratest, oh, das Panel hat Spaß gemacht, obwohl es dir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, dann bist du ein beschissener Schauspieler.
Ja.
Ich glaub aber auch bei so Leuten, die auf der Comic-Con sind, das ist ja doch eher maximal die B-Riege, sage ich jetzt mal.
Ja, schon.
Und, aber ich, das ist ja nicht schlimm. Ich glaube aber bei solchen Leuten, da sind ganz viele dabei, die machen das wirklich vom Herzen gern, weil ja, das ist noch so den Zuspruch, den sie noch bekommen. Ich meine, guck mal, wie viele Gesichter laufen auf Comic-Con, Weekend of Horror, wie die ganzen Veranstaltungen heißen. Irgendwelche Nasen drum, die sind einmal bei Dawn of the Dead durchs Bild gelaufen oder so, ja? Oder bei Freitag der 13. Aber da sind auch welche dabei, die haben durchaus was geleistet und die freuen sich einfach darüber, wenn sie auf so einer Veranstaltung sind und Leute kommen und wollen ein Autogramm oder ein Foto machen.
Okay, also, ja gut, wobei da muss ich sagen, dass also diese Dawn of the Dead super Gäste, die einmal ein Zombie waren, das
dankbar dafür.
Genau, und da muss ich sagen, ich bin bei der Austria Comic Con bei uns, also die Gäste, die ich jetzt gemeint habe, das sind Leute wie Lou Ferrigno, Kevin Sorbo, Michael Cudlitz, also das sind schon Leute, die man wirklich erkennt und die schon was gemacht haben. Übrigens, weil der Krischi die Roseanne Barr angesprochen hat, und ich finde, wir haben genug über sie gesprochen,
ja.
Muss ich noch eine zweite ansprechen, die nämlich quasi mit genau einer vergleichbaren Aktion ihren Shitstorm abgeregt hat, aber nämlich genau die andere Richtung, nämlich die Kathy Griffin. Die hat nämlich auf ihrem Twitter, Insta, Facebook, sonstigen Scheiß Profil irgendein Bild genommen, wo sie einen abgeschnittenen Kopf vom Donald Trump in der Hand gehalten hat und hat das natürlich weder gewalttätig noch sonst was gemeint, sondern einfach nur das Sauerschloch. Aber durch dieses Bild hat die größte Probleme, dass sie überhaupt irgendwo wieder einen Job kriegt im amerikanischen Fernsehen.
Tja.
Und das ist schade, weil die ist eigentlich sehr lustig.
Naja, du musst überlegen, dass halt viel im amerikanischen Fernsehen viele Sendeanstalten dann doch noch recht konservativ eingestellt sind.
Ja gut, Fox, passt da mal.
Ja, da bist du dann raus.
Ja, das ist sicher, ja.
Das stimmt.
Bei Fox and Friends brauchst du ihn immer hinsetzen.
Nee. Aber weil du es gerade, das wollte ich noch erwähnen, weil du gerade über Leute auf Veranstaltungen und die Dankbarkeit gerade von so eher B-Prominenz, ne? Die sind ja meistens ein bisschen zugänglicher auch einfach. Die haben vielleicht nicht immer auch diese Star-Allüren.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Die sind einfach dankbar dafür, dass sie sowas noch machen können. Ich war mal auf einem David Hasselhoff-Konzert. Oh, die Uhr klingelt. Ich will das nur kurz schnell fertig sagen. Ich war auf einem David Hasselhoff-Konzert. Einfach nur so aus Spaß mit ein paar Kumpels. Und da hast du wirklich gemerkt, egal wie trashig der Typ ist, der ist so dankbar, dass er noch vor dem Publikum auftreten kann und so ein Konzert machen kann, dass der sich richtig Mühe gegeben hat.
Ja, und hinterher.
Also du hast ihm wirklich angemerkt, der hat Bock, der will die Leute einfach unterhalten. Der weiß, was er gemacht hat. Der weiß, dass er nicht der geilste Schauspieler ist. Der weiß, dass er nicht der geilste Sänger der Welt ist. Aber der nimmt sich nicht selber nicht zu ernst und versucht einfach, den Leuten, die hinkommen, eine gute Show zu bieten und hängt sich da rein. Und das finde ich total sympathisch.
Mhm. So, alles klar. Aber das Thema ist beendet. Wir sind also auch mit Thema 2 durch.
Oh Gott.
So, wer singt Grischi. Jetzt? Wer spielt jetzt den Jingle ein?
Also ganz ehrlich, du hast gerade vorher darüber davon geschwärmt, wie motiviert der David Hasselhoff das ist, und dann machst du das.
Ich habe nicht behauptet, dass ich David Hasselhoff wäre.
Ich nenne dich ab sofort Bruce Willis.
So, okay. Warte, ich muss kurz den Wecker schon mal bereitstellen. So, mein Begriff lautet Heroic Bloodshed. Zack, es läuft. Komme ich jetzt gerade drauf, weil ich endlich es geschafft habe, die Massengeschmack-Jungs zu überzeugen, dass wir eine Hongkong-Action-Folge machen. Da muss ich zwar ein paar Eingeständnisse machen, weil das sind ja
eher... Hörst du mich klatschen?
Ja, da kannst du gern klatschen. Ich muss ein paar Eingeständnisse machen. Wir haben ein paar Standardsachen, weil die brauchen halt was für den Muffin-Geschmack. Aber ich wollte mal so fragen, was sind eure Lieblings-Heroic-Bloodshed-Filme?
Also reden wir jetzt speziell nur Heroic... Also
ja, wir reden über Bloodshed. Ja, so hieß ja das Wort.
Ja, also das ist nicht Hongkong-Action allgemein.
Der Heroic-Bloodshed ist ja quasi in Hongkong zu Hause. Na, also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass irgendwie Face of Heroic Bloodshed wäre.
Na? Du, ist ganz kurz, Grischi, kannst du uns einmal schnell deine Definition von Heroic Bloodshed geben? Weil ich habe jetzt gerade nebenbei in der Wikipedia nachgeschaut, und es ist tatsächlich auf der englischsprachigen Wiki-Seite Selected Heroic Bloodshed Films. Und was steht drauf auf der Liste? The Matrix?
Ja, das weil The Matrix sich bei Elementen.
Ja, bedient. Ist aber kein. Also, nein, das ist. Also, Matrix ist für mich. Da hätte ich gesagt, Hollywood-Hochglanz-Kacke, die einen total langweilt als Begriff. Aber das habe ich nicht gesagt. Ich meine. Eben. ich finde auch nicht, dass. Wenn du das bei Google zeigst, sie dir Mission Impossible 2 an, aber auch nur weil es John Woo ist. Das ist auch kein Heroic-Bloodshed.
Du musst aber auch dazu sagen, dass.
Und Reservoir Dogs.
Naja,
das ist für du musst dazu sagen, dass bei allen Filmen, die in den 90ern in Hollywood produziert worden sind, wo irgendwo in Zeit nur mit einer Knarre rumgeballert worden ist, es wurde dann immer als Heroic Bloodshed
bezeichnet. Genau, und der bekannte Heroic Bloodshed-Titel Point Break. Ich werde diese Seite verlassen.
Aber ganz ehrlich, was war, wahrscheinlich war für euch auch irgendwie John Woo.
Ja, wer sonst?
Natürlich.
So. Also für mich, es war... Ich habe tatsächlich meine erste Berührung mit John Woo gehabt über Hardboiled. Und zwar habe ich aus der Videothek bei uns um die Ecke habe ich immer die Pressekopien bekommen. Die habe ich gegen Geld dort geliehen. Das haben die sich selbst in die Kasse gesteckt, also die Angestellten. Und da habe ich dann irgendwann von die Pressekassette von Hardboiled in die Hände gekriegt, die ja auch
Fuchs.
Die ungekürzt war. Im Gegensatz zu, ich glaube, um die 12 Minuten gekürzten Videofassung, die dann FSK geprüft rauskam. So.
Das zahlt sich aus, weil.
Ja.
Ganz ehrlich, aus einem Heroic Bloodshed-Film das Heroic Bloodshed rausschneiden, bleibt nicht viel über. Aber lustig, das war auch meiner. Hardboiled war auch mein erster Film. Und ich kann mich noch erinnern, am Anfang diese. Szene in diesem Restaurant, die Zeitlupe, wo er die Treppe runterschlittert und alles niederballert. Das Finale im Krankenhaus.
Oder der Lagerhaus-Shootout.
Ja. Der Lagerhaus-Shootout. Also das ist ein wirkliches Action-Meister.
Das ist ein Brett, Aber ich liebe
genauso
auch...
Genauso wie du...
Ich liebe auch A Better Tomorrow.
Ja.
Ne? Wobei er da natürlich... stilistisch noch nicht ganz so weit war, auch kleinere Brötchen backen musste, aber ich liebe den Film für seine Figur. Den zweiten liebe ich für sein Massaker.
Ja.
Obwohl, und den also dritten liebe ich gar nicht.
Ja, geht.
Ja, der ist so, das war nicht mal Wu, aber der erste Better Tomorrow, finde ich, ist noch so was so von der Story und von den Figuren her angeht, ist das noch Wu's bester.
Ja.
Finde ich. Mhm. Action-technisch, klar, ist Hardboiled, ist. Das war zum einen sein Abschiedsgruß, Nonkung, zum einen sein Bewerbungsvideo für Hollywood.
Ich habe aber auch, ich habe mir für die Sendung jetzt ausgesucht, also die wird ja erst in 2 Wochen aufgenommen, The Killer.
Ja, den liebe ich auch.
Der ist auch gut.
Das war auch mein erster John Woo.
Das war dein erster John Woo?
Ja.
Und den gibt es ja.
Den habe ich sogar bei, also das erste Mal gesehen, weil ich den nirgendwo anders bekommen habe, habe ich den auch auf Kantonesisch gesehen mit englischen Untertiteln.
Ja, es gibt ja mittlerweile 2 Synchronfassungen. Einmal die alte von Highlight Video, der New Vision war es, glaube ich. Mhm. Die ist zwar auch mit guten Sprechern ausgestattet, aber die Dialoge sind ja dermaßen scheiße übersetzt. Ich wollte nicht das Geld, ich wollte deine Liebe, sagt Julian Fatz seinem befreundeten Profikiller.
Ich hab die DVD von. Ist es Laser Paradise?
Dann hast du die Scheiß-Synchro. Die gute Synchro ist bei ihr von EMS.
Ich weiß gerade gar nicht auswendig, was ich habe. Red mal weiter, ich guck mal ganz kurz.
Full Contact, Ringo Lam. Generell Ringo Lams Filme.
Ringo, ja, der ist auch super. Ich bin gerade noch beim John Woo bei Bullet in the Head zum Beispiel.
Ja.
Der wird ja auch zugeordnet. Der ist aber, ich habe den wirklich vor, ich glaube, 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Ich habe den nicht ganz so toll in Erinnerung wie die anderen Filme, obwohl er auch die ein oder andere wirklich tolle Szene hat und natürlich in der New Vision Videofassung quasi sein eigener Gast war.
Okay, kurz, ich habe die Laser Paradise.
Ja, gefunden. Die ist furchtbar. Erstmal ist sie abgedunkelt und dann hat sie die Scheiß-Synchro. Hol dir die EMS. Die ist wesentlich besser. Leider gibt es keine Blu-ray davon, weil EMS existiert ja so auch nicht mehr.
Aber die von den Dingern, von den Jamu-Filmen gibt es Blu-rays.
Ja. Ja,
aber das sind Bootlegs.
Ja, das sind Bootlegs. Und ich weiß nicht, welche Synchro auf den Bootlegs dann auch drauf ist. Wir wollen ja auch gar keine Bootlegs bewerben.
Nein.
Um Gottes Willen. Born Hero mit Brandon Lee zum Beispiel, dieser Knastfilm. Habt ihr den noch auf dem Zettel?
Oh, den habe ich nicht gesehen.
Der ist gut. Der macht Spaß. Hm?
Ich finde noch von John Woo, den ich ganz gerne mag, den hat so, wird so nie genannt, ist Just Heroes. Der in Deutschland als Hardball 2 vermarktet wurde.
Das ist ja nur zu 60% John Woo Regiearbeit.
Ja, aber den mag ich trotzdem, weil der hat auch diese Action-Pieces, die geil sind. Der hat auch so einen finalen Shooter, der so ein bisschen an A Better Tomorrow 2 erinnert, und ich mag die Story, weil es ein schönes bisschen so Noir-Feeling und Mafia, und den kann man echt mal ganz gut gucken.
Ja. Dann
Wobei ich aber auch sagen muss, es gibt doch tatsächlich wirklich, finde ich, verhältnismäßig brauchbares Heroic Bloodshed-Material aus Amerika. Also wenn's da anschaust, Shoot 'em Up oder natürlich John Wick, Boondock Saints.
Das sind aber keine Heroic
Bloodshed. Das ist kein Heroic Bloodshed.
Nein, das ist ein Film. Ja, gelistet.
Zumindest das, laut Wikipedia sind sie es. Deswegen habe ich das gerade angesprochen, weil ich hätte sie auch nicht diesem Genre zugeordnet, weil John Wick ist eine reine Rache-Action.
Weil dann kannst du auch Leon der Profi dazu zählen, natürlich.
Ja, genau, ja.
Ne? Ja, da kannst du auch Desperado von Rodriguez mit dazu rechnen, wenn du.
Ja, also der steht sogar drauf, ja.
Das wundert mich nicht. Ja, gut, okay. Oder The Replacement Killers, der war doch auch mit Charlie
Hunter. Der steht natürlich auch so auf uns. Ja. The Corruptor steht auch noch drauf und die Matrix-Trilogie.
Was sagt ihr zu Infernal Affairs?
Der ist geil.
Ich finde ihn auch wesentlich besser als das Remake von Scorsese.
Ich finde das Remake aber auch richtig geil.
Es macht auch Spaß.
Ich finde das Remake auch zu gut.
Ne? Also
ich finde Infernal Affairs klasse. Ich ziehe aber das Remake vor, weil das Remake mit Jack Nicholson in der Rolle und...
Ach, da bist du befangen.
Ja, sorry. Also ich habe auch zuerst das Remake gesehen.
Okay.
Um ehrlich zu sein. Und Scorsese ist ein Gott.
Nee, ich habe tatsächlich die Originalversion gesehen. Als erstes.
Okay.
Deswegen.
Ja, ist ja okay. Ich habe noch... was gab es dann noch? Da habe ich auch gerade letztens erst gesehen, die SPL-Trilogie.
Ja, also Killzone ist der geilste.
Ich fand Lethal Warrior auch geil.
Ja, aber Killzone ist schon, boah, Ne? Und da gibt es ja auch noch hier diesen dieses Prequel.
Mit Paradox.
Mir. Was?
Paradox.
Nee.
Das
Prequel zur Donnie Yen-Figur.
Ach so.
Ich komme in Flashback.
Ah, den kenne ich nicht.
Der ist auch okay.
Okay.
Der hat so ein schönes Finale, wo du weißt, er tritt dem Oberbösewicht entgegen und er zieht seine Jacke aus. Und du weißt so, oh, er hat den ganzen Film seine Jacke an, da zieht er seine Jacke aus und du weißt so, jetzt gibt's auf die Schnauze.
Und, ja, Donnie Yen ist eh.
Donnie Yen ist top. Großartig.
Ich freue mich ja jetzt auf Ip Man 4.
Ja, Pflicht. Natürlich. Ne? Donnie Yen sowieso auch immer, auch in seinen Tiger Cage Filmen zum Beispiel von damals. Das war ja schon eher Heroic Bloodshed.
Ja.
So, oder hier Full Contact hieß ja damals Cover Hard. Von Ringo Lam mit schönen Fat, finde ich total geil. Der ist ja super stylisch gefilmt.
Film, ja, oder auch ist ja auch von Ringo Lam City on Fire.
City on Fire ist ja das Vorbild für Reservoir Dogs.
Ja, ich weiß. Ja,
also die Geschichte ist ja 1:1 übernommen, nur ist die Erzählweise halt eine andere.
Aber der City on Fire ist auch ein toller Film.
Ist er auch.
Es gibt noch Prison on Fire, der ist auch von Ringo Lam, den habe ich noch nicht gesehen.
Da gibt es zwei von. Die gab es auch von EMS in der Doppelbox, die habe ich mal in der Schütte beim Saturn für 1,99 € gekauft.
Beide das tut Teile. Fast weh.
Ja, da ich so, oh, lasse ich sie liegen? Nein, ich lasse sie nicht liegen.
Nicht für 1,99.
Ja, ich hatte überlegt, es war mir ein bisschen zu teuer erst. Ne? Also. So, habt ihr damals auf der PlayStation das Heroic Bloodshed John Woo?
Stranglehold.
Ja, genau.
Ich habe da mal irgendwann mal irgendwo reingespielt, aber ich hab's nie besessen.
Das war von der Steuerung ziemlich scheiße. Das war natürlich sensationell, weil es, glaube ich, sogar auch ungekürzt damals in Deutschland kam. Das war ja zu der Zeit eher ungewöhnlich, wenn dann mal Blut in einem Computerspiel durchgelassen
wurde. Ja, ja.
Aber ja, du hast natürlich, das war geil, weil du Julian Fat gespielt hast, der mit zwei Automatikknarren
rumballert.
Ja.
Ich muss dich leider korrigieren, es ist nicht ungekürzt.
Nee, ist es nicht?
In Deutschland ist es nein, und es ist... Die ungekürzte Version ist nämlich sogar indiziert,
die
aber nur
jedenfalls.
Auf Liste A. Was aber ganz besonders interessant ist, ich habe nämlich von Stranglehold ganz absichtlich damals die amerikanische Version geholt für die PlayStation 3, weil da war nämlich auf der Blu-ray mit dem Spiel zusätzlich auch noch der Film Hardboiled drauf.
Oh, schön.
Und das schaue ich gerade nach, ich bilde mir aber ein, dass das jetzt nicht wirklich tolles HD war, wie der da präsentiert wurde.
Nee, kann auch nicht gut HD sein. Von denen gibt es auch so kein brauchbares HD-Master.
Ja, aber es war
das halt. Das ist ja der Grund, warum die so nicht in Deutschland auf Blu-ray zu haben sind. Wenn es von denen brauchbares Master gibt, hätte ich schon längst irgendeiner veröffentlicht.
Genau, nein, ich bilde mir ein, es war einfach das klassische, es ist sogar auf der Rückseite das alte amerikanische DVD-Cover abgebildet, so schätze ich aus, von Dragon Dynasty, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Und war aber für mich trotzdem eine coole Sache, weil die einzige Version von dem Film, die ich sonst gehabt habe zu der Zeit, war die Laser Paradise DVD und die war scheiße.
Von Hardball.
Genau.
Tja. Da habe ich die EMS-DVD.
Mittlerweile habe ich die auch, aber da habe ich mir eben damals gedacht, da gab es diesen Shop, dieses Excel Music noch, und das war super, um Spiele zu importieren. Bei der PS3 hat jedes Spiel in Deutschland, keine Ahnung, 60, 70 Euro kostet. Die amerikanischen Importe hast du um 45 gekriegt.
Ja,
und waren aber
Sinn.
Alle uncut und Dings.
Mir fällt noch einer ein mit Jackie Chan. The Prisoner in Deutschland, im Original Island on Fire, also im englischen Original, im chinesischen Original Hu Shao Dao. Wer erinnert sich
das nicht an... Das weißt du auswendig.
Nee, das lese ich gerade ab.
Ja, okay, passt.
Aber ich habe mich tatsächlich, als ich so 19, 20, 21 war, bin ich mit einem Kumpel regelmäßig nach Hamburg gefahren. Also ich wohne ja in Lübeck, 60 Kilometer nach Hamburg, da hatte ich gerade meinen Führerschein neu. Und dann sind wir zu Venal Virulent Video gefahren. und haben den, die hatten den Keller voller Hongkong-Filme, also wirklich die Videokassetten aus Hongkong. Die haben sie regelmäßig dort eingekauft, wirklich alles. So, die haben auch den ganzen Golden Harvest-Kram gekauft. Das Blöde am Golden Harvest-Kram war, die Videokassetten waren nicht untertitelt. Das heißt, die waren kantonesisch. Leider waren auch so ziemlich alle Jackie Chan-Filme Golden Harvest. Deswegen hatten wir sämtliche Filme, die wir neu hatten, immer so, ja, die Action ist geil, wir verstehen nur kein Wort. Island on Fire, den es schon als The Prisoner bei uns gab und der bei uns geschnitten und scheiße synchronisiert war, der hatte Gott sei Dank Untertitel. Und an einem Weihnachten, wo wir uns 36 Hongkong-Filme geliehen haben zu dritt, das war toll, weil das war ja die Zeit, dass man die Sachen halt kopiert hatte. Also 36 Hongkong-Filme pro Film 7 D-Mark damals, Leihgebühr. Hamburg zurück, Heiligabend, Nachmittag sind wir angekommen, nachdem wir als Weihnachtsessen Big Macs gefressen hatten. Und dann ist jeder bei sich, bei seinen, wohnten alle noch bei unseren Eltern aufs Zimmer und hat angefangen zu kopieren. Also bei mir war dann Heiligabend, nach der Bescherung bin ich aufs Zimmer und habe dann wieder einen Film eingestellt, habe den Wecker auf 90 Minuten gestellt, als der vorbei war, oh, Film ist zu Ende, spul die Kassetten hin, kopiere den nächsten. Und irgendwie nachts um 2 konnte ich nicht mehr schlafen und dann gab es eben Island on Fire gerade. Und das, der ist gut. Das ist ein ernster Knastfilm mit Jackie Chan und Andy Lau und Sammo Hung. Absolut sehenswert. Nur die deutsche Synchro ist halt völlig für die Tonne.
Na gut.
Ne? Aber schafft das mal. Also ich habe von den 36 Filmen über Weihnachten übrigens es geschafft, 26 zu kopieren. Ne? Die anderen 10 habe ich mir von den anderen dann geholt. Eieiei. Das waren noch Zeiten. Und dann sind wir zurück nach Hamburg gefahren und hatten nur 35 Kassetten im Wagen. Und sind völlig nervös geworden und haben dann gemerkt, dass eine Kassette unter den Sitz gefallen war. Das war dann unsere Rettung. Aber tatsächlich wir haben tatsächlich damals, das war die Zeit, bevor man so sammeln konnte, wie man dann später sammeln konnte, haben wir, und Hongkong-Filme waren unbezahlbar, haben wir wirklich die Videotheken leer geliehen und wir haben sogar kantonesische Komödie mit Choi und Fat ohne Untertitel uns angeguckt.
Puh.
Völlig begeistert. Und
aber ja. es hat trotzdem einen komplett anderen Flair gehabt. Wie gesagt, ich habe irgendwann einmal ein paar alte Anzeigen aus alten Videomagazinen gesehen, dass die Marketing-VHS von Rambo vom ersten Teil hat irgendwie dann 219 D-Mark gekostet. Und ich denke, da bist du fucking deppert. Und heute regen sich alle auf, nur weil ein scheiß Mediabook 30 Euro kostet. Und damals sogar in den 80er Jahren, inflationsbereinigt ist das nicht, haben schon die Hollywood-Filme 100 plus gekostet in Euro. Und irgendwer hat mir mal gesagt, dass allein die Godzilla-Filme auf Videokassette, die waren bei 600.
Boah, ja, Wahnsinn, ne?
Das hat ja auch einen Grund, dass die Videotheken so floriert haben.
Ja, genau. Ganz kurz erwähnen möchte ich noch das Untergenre des Frauenpolizei-Actionfilms, was so in den späten 80ern plötzlich aufkam, als Michelle Yeoh plötzlich anfing. Und wie sie alle hieß, Michelle Kahn und Cynthia Kahn und Moon Lee. Habt ihr da ein paar von gesehen? So die In the Line of Duty Sachen zum Beispiel?
Ja, so
Iron Angels, sagt
man. Iron Angels.
Iron Angels, den ersten habe ich auch gesehen.
Ihr müsst euch unbedingt angucken, Red Force. Red Force ist In the Line of Duty 4 mit Cynthia Khan und dem ganz jungen Donnie Yen. Der Film ist ein typischer Hongkong-B-Film mit einer weiblichen Heldenpolizistin, die halt gegen böse Gangster vorgeht. Und da sind so unfassbar geile Stunts drin von ihr und von Donnie Yen. Also sie fährt auf einem fahrenden Bus, kämpft sie.
Oh. Auch, geil.
Sie ist nicht gesichert, in keiner Form. Und da siehst du, die haben wirklich auf einem fahrenden Bus, wo sie dann auch am Fenster hängt und die Typen von drinnen auf sie einprügeln und sie fast runterknallt auf die Straße. Und Donnie Yen von einem Motorrad durch die Straßen geschleift wird und dann irgendwann so ein Seil, das Seil loslässt und direkt, also 2 Zentimeter mit dem Kopf vor der Klinge einer Axt stehen bleibt. Beim Rutschen. Funk. So. Oder der zweite In the Line of Duty bei uns, Ultra Force 2 mit Michelle Yeoh und Cynthia Rothrock, wo Cynthia Rothrock ein Treppengeländer runterspringen muss, mehrere Stockwerke tief, und es gab keinen Stuntman, also das musste sie selbst machen. Und dann meinte sie, wo sind denn die Matten? Und die so, wir haben keine Matten, wir haben nur Kartons. Und dann ist sie irgendwie 3 Stockwerke tief gesprungen auf die Kartons, hat sich noch schön irgendwie, ich glaube, die hat sich sogar den Unterarm gebrochen und dann sagten sie so, das müssen wir das aber nochmal drehen. Was? Also, aber auch absolut sehenswert, genauso mit Cynthia Rothrock, die hat ja oft in Hongkong gedreht am Anfang, Tage des Terrors. Ein Film, von dem es 2 Versionen gibt. Es gab eine Hongkong-Version, die endet böse. Also da sterben alle, da sterben auch die Polizisten. Und zwar wirklich blutig, da wird nachher mit der Axt losgegangen. Und es gibt die Version, die in Deutschland verwendet wurde, da überleben die Helden. So, und da wird der Böse dann auch nicht mit der Axt gekillt, sondern der wird verhaftet. Aber ansonsten,
guck mal, so schnell ist der Verfall hier im Podcast. Wir haben angefangen mit John Woo Klassikern und sind jetzt gerade bei Cynthia Rothrock angekommen.
Nein, Cynthia Rothrock in Hongkong war großartig.
Aber ich wollte gerade sagen, ich mag die Rothrock, die hat gute Filme auch gemacht.
Also gerade in Hongkong in Hongkong hat die gute Filme gemacht. In Amerika wurde das nachher schlechter dann von Zeit zu Zeit. Aber die
also hat gute Sachen gemacht. Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, mir ist nur gerade wieder der Film eingefallen, der letzte mit ihr, den ich gesehen habe, Shanghai Police, großartig. Sammo Hung, eine super Komödie, wo der Richard Norton und die Cynthia Rothrock auch Gastrollen haben und wirklich super Kämpfe abliefern und generell eine fantastische Figur machen, aber wo es auch dort, ich glaube so war, dass die Cynthia irgendwie krank war. Und total verkühlt oder irgendeine Grippe eingefangen hat. Corona gab es ja damals noch nicht. Wahnsinn übrigens, seit einer Stunde der erste Corona-Witz. Unglaublich. Und die haben sie aber trotzdem drehen lassen. Und sie hat so viel drehen müssen, dass sie dann in der Nacht schon gesagt hat, okay, schlafen könnte ich jetzt 3 Stunden. Ich glaube, da verzichte ich komplett drauf.
Wahnsinn, ja.
Ja. Okay, aber dann, so wie ich das anhört, habe ich da noch Nachholbedarf, weil ich kenne von Frau Rothrock dann mehr die amerikanischen Sachen.
Du musst wirklich die Hongkong-Sachen gucken, die sind geil.
Ja, weil die amerikanischen irgendwie habe ich immer nur im Kopf, dass sie irgendwelche Rednecks verprügeln.
Ja, die waren halt nicht gut. Aber wir haben das Thema jetzt auch durch, wir müssen jetzt aufhören, wir haben die 20 Minuten geschafft. Kommen wir zu unserer erst der Jingle.
Da könnte man ja diesen den 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 den
dann
haben wir den Woody's Jingle.
So, und dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Kategorie. Und das ist eben, was ich zuletzt gesehen habe. Jeder darf einen Titel von den Sachen, die er wirklich zuletzt gesehen hat, in den letzten Tagen jetzt hier noch einmal ganz kurz vorstellen. Ich würde sagen, der Gast hat Vorrang.
Okay, ich habe tatsächlich den allerletzten Film, den ich gesehen habe, kann ich ja selber in meinem Letterboxd-Profil nachschauen, weil das ein paar Tage zurück ist, merke ich mir es nicht.
Was hat man nur ohne Letterbox gemacht?
Ja, war tatsächlich vergessen. Dinge vergessen. Ja. Das ist genauso wie was ich immer wieder gerne diskutiere, weil auch ich kenne natürlich Leute, die sich als Impfgegner heißt das heutzutage, äußern und sagen, ja, aber früher hatten die Leute auch keine Impfungen. Was haben die denn da gemacht? Ja. Ich sage, die sind gestorben.
Ja, sie sind gestorben.
Und zwar mit 30. Ja. Du gehst mit deinen 85 jetzt mit dem Rollator spazieren. Früher wärst du schon vor 60 Jahren Löwenfutter gewesen. Also, naja, wurscht. Auf jeden Fall, der allerletzte Film, den ich gesehen habe vor ein paar Tagen, war tatsächlich einer, der mich sehr, sehr positiv überrascht hat, nämlich All Hallows Eve. Das ist dieses Episodenfilm quasi Prequel von Terrifier, wobei ich sagen muss, also ich verstehe diesen Hype rund um den Terrifier bis heute nicht. Alle sagen, das ist der geilste Film und die geilste Splatter-Hoffnung und das ist so super und ich fand den einfach nur scheiße. Also das war wirklich einer der Filme, wo man sagen muss...
Ich mag tatsächlich den Clown.
Ich finde den Clown total cool. Und der Film hat doch einige wirklich gut gemachte Gore-Effekte. Aber ich finde, der ist dermaßen inkompetent gemacht. Er hat eine beschissene Videoqualität, er hat eine grottenschlechte Regie- und Kameraführung. Und
Ja, der ist einfach scheiße gefilmt.
Genau, und hat gerade eben in den Gore-Szenen irgendwie so die Angewohnheit, das, was offensichtlich da ist und extra hergestellt wurde, nicht einmal anständig einzufangen und ins Bild zu bringen, sodass das alles dann irgendwie nur hektisch wirkt und, naja,
klar. Ja, oder auch cool. Anständig zu beleuchten.
Die Idee war cool.
Ich bin mal gespannt, ich finde den Clown cool genug, was sie, sie machen ja eine Fortsetzung, für die sie irgendwie auch mehr Geld haben. Da bin ich mal gespannt, was sie draus machen mit mehr Budget.
Tja, ich habe es nicht gesehen. Ich kann da gar nichts zu sagen, muss ich gestehen.
Ja, und bei dem All Hallows Eve ist es ja so, den Film gibt's unter diesem Titel schon wesentlich länger, weil der ist vor Terrifier produziert worden, deutlich. Okay. Aber Sinestrange hat sich gedacht, wir sind uns für nichts zu schade, wir bringen den Film einfach im Mediabook und nennen ihn Terrifier The Beginning. Ja, ich muss auch wirklich sagen, und ich versuche es so nett zu formulieren, wie ich nur kann, Sinestrange ist ein absoluter Sauladen und ich hasse ihn wie die Pest. Ich glaube, das war angenehm dezent, oder?
Ich denke, das hat alles gesagt.
Nein, ich hasse diesen Laden, die im Mediabook schon mal eine Daten-DVD beigelegt haben und das offensichtlich in ihrer Quality Control nicht bemerkt haben, dass sie da das ISO-File quasi auf die Disk brannt haben und nicht das, was auf die Disk gehört.
Okay.
Und solche Sachen und nicht abspielbare Sachen und Umtauschaktionen und Cover komplett verkackt. Naja, aber, und ich hatte diese Erwartungen und eben auch, dass auf Facebook dann immer alle sagen, nein, der ist so scheiße und Terrifier ist geil, aber der ist wirklich eine Katastrophe, weil eben auch der Clown nicht so oft vorkommt und den Clown sieht man fast gar nicht und bla bla. Und ich war komplett überrascht eigentlich. Der Clown ist zwar nicht in jeder Szene irgendwie, aber er ist eigentlich präsent. Es ist eigentlich sogar ein Found-Footage-Film, der mit diesem Klassiker anfängt. Es findet jemand eine Videokassette und schaut sich dann das an, was auf dieser Videokassette drauf ist. Und das sind halt verschiedene kurze Horror-Episoden, wo eigentlich die meiste Zeit irgendwer von diesem Clown dann im Endeffekt verfolgt und gekillt wird. Und der Film ist aber handwerklich meiner Meinung nach deutlich besser als der Terrifier. Dadurch, dass jede Handlung und jede Story natürlich 100% vorhersehbar ist, das ist klar, aber in einer ziemlichen Kürze erzählt wird, baut das Ganze eigentlich auch Spannung auf. Und ich fand den wirklich in jedem einzelnen Belang besser als den Terrifier. Also für diejenigen, die vielleicht bis jetzt gesagt haben, sie schauen sich den nicht an, weil er eben einen schlechten Ruf hat. Ich würde das, ich meine, sowieso generell immer überdenken und mir immer ein eigenes Bild machen, aber in dem Fall würde ich ganz besonders sagen, der hat sich eine Chance verdient.
So.
Das klingt interessant, weil den All Hallows Eve, den habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen, aber den werde ich irgendwann mal nachholen.
Wie sieht es denn bei dir aus, Christopher? Was hast du zuletzt gesehen?
Ich habe mir gestern Abend es zur Aufgabe gemacht, mir nochmal anlässlich des Heimkino-Starts den neuen Terminator anzusehen. Dark Fate. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin sehr großer Fan, wie wahrscheinlich jeder, von Terminator 1 und Terminator 2. Ja. Ich meine, Terminator 2, ich habe den auch nochmal geguckt vor dem Kinostart von Dark Fate. Er ist einfach perfekter Film. So, der kriegt mich immer wieder. Und ich hatte schon meine Erwartungen an den neuen ganz, ganz weit da unten gesenkt, weil ich finde, nach Terminator 2 hätte man dieses Franchise eigentlich beenden sollen.
Ja.
Den dritten nehme ich noch so hin. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen ist die Erinnerung da ein bisschen schwammig dran. Ich finde den vierten furchtbar. Ja,
bin ich bei dir.
Ich finde den fünften auch so null. Ja. und dadurch, dass man dann eigentlich schon die letzten beiden Filme schon finanziell nicht so dolle waren und jeweils immer eine neue Trilogie verhindert haben, die sie ursprünglich mal machen wollten, habe ich gedacht, so, eigentlich ist das ein Franchise, das man eigentlich beenden sollte. Aber nein, Es kam Dark Fate groß mit der Ankündigung, James Cameron kehrt zur Reihe zurück als Produzent. Arnold, der wahrscheinlich irgendwann mal in seiner Karriere eine Klausel unterschrieben hat, dass er sobald ein neuer Terminator-Film gedreht werden muss, immer da sein muss. Und sie haben Hutzeloma
in der Hand. Nein, das war nicht Hutzeloma, das war Ursula von, das war Flinten-Uschi. Also sie sieht so aus wie Flinten-Uschi, das ist ja furchtbar.
Und wie gesagt, ich kam aus dem Kino und ich fand ihn im Kino okay. Ja. Also er war nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte.
Er macht nur Teil 2 kaputt.
Trotzdem, ja, da komme ich jetzt dazu. Ich habe ihn jetzt gestern nochmal gesehen. Ich fand ihn beim zweiten Mal deutlich schwächer als noch im Kino. Das ist oftmals so, wenn man, dass ich bei so Zweitsichtungen, dass sich da nochmal irgendwie das verschiebt. Und bei Terminator Dark Fate, ich finde, es ist ein erstaunlich mutloser, lausiger Film. weil er zum einen eine Story anbietet, die nur, also ich habe gedacht, weil sie haben im Vorfeld ja groß angekündigt hier, wir haben eine neue geile Idee für Terminator, um das weiter zu spinnen und in eine neue Richtung zu lenken, und ich denke mir, ja, die Idee, die muss in der Pre-Production irgendwo verloren gegangen sein, weil im fertigen Film ist nicht gelandet. Also weil der Film erzählt ja nur Teil 2 nochmal, ein bisschen variiert, aber ohne so richtig was Neues zu machen. Sie wollen irgendwie eine neue Story, aber verhackstücken nochmal die alten Motive. Sie wollen neue Figuren, Frauenfiguren mit Diversity in Szene setzen, aber holen trotzdem Arnold und hier Oma Linda Hamilton zurück, weil ohne die geht es ja auch nicht. Und es ist alle, und die Story ist so abstrus dumm. Also erstens, darf man spoilern?
Ja, ein bisschen, oder? Wer weghören will, spult jetzt eine Minute vor.
Ja, also Spoiler. Wir haben ja am Anfang das Ding, dass hier Flashback 1998 und John Connor wird vom T-800 platt gemacht. Ich frage mich, warum, wenn Skull besiegt ist, warum schicken sie trotzdem nochmal einen Terminator in die Vergangenheit? For some reason, dann ist das auch nur so eine Sache mit den Effekten. Linda Hamilton und Edward Furlong in Jung sehen ganz gut aus. Arnold Anno 98 sieht scheiße aus. Wie eine Wachsfigur. Dann ist es auch so sehr ärgerlich, dass dann auch einfach weil ich finde, Terminator 2 hatte ein perfektes Ende, der dich wirklich auch zufrieden als Zuschauer entlassen hat. Du hast eine Geschichte miterlebt, du hast mit den Figuren connected und du hast einen geilen Schluss. Und ich finde, und der neue fickt einfach nur das Ende von Terminator 2, indem er dir sagt, ja, guck, was du mit den beiden erlebt hast, ist jetzt egal, wir wischen es einfach so vom Spielfeld weg. Ja? Und erzählen einfach dieselbe Story, nur mit anderen Figuren. Skynet heißt jetzt Legion, macht genau dasselbe. Und das einzige Kommentar von Linda Hamilton ist, ja, die Menschen sind so dumm, die lernen ja auch nicht dazu.
Ja.
Das ist so. Und dann auch die Logiklöcher, also auch die Art, wie Arnold in den Film gepresst wird. Also Film fühlt sich also auch so an, als wäre das Drehbuch irgendwie ohne ihn geschrieben worden. Und als er gesagt hat, er macht mit, hat man ihn so nachträglich reingequetscht. Weil seine Erklärung kommt vollkommen aus dem Arsch.
Er macht so jetzt die Gardinen.
Der Gardinenverkäufer, also das finde ich auch irgendwo die unwürdigste Darstellung. Eine Actionfilm-Ikone.
Vor allem ist er der einzige Roboter, dem ein Bart wachsen kann.
Das stört mich. Ich wachse ja auch Haare.
Nein, eh nicht. Aber es war schon viel Bullshit. Und was man echt sagen muss, was Grischi, du kennst dich gut aus bei deutschen Synchros. Die Synchro von der Linde, ich meine, Bernd Egger als Schwarzenegger
ist großartig. Ich habe ihn ja kennenlernen
dürfen. Der macht das super.
Super toller Kerl, super nett und
kann man nicht genug loben. Aber das
der macht seinen Job toll.
Ja, aber das Gegenteil davon ist die
das
Stimme
ist
von der
Linde Stammsprecherin.
Also ganz ehrlich,
das ist dieselbe wie damals.
Aber die klingt doch, also am Anfang haben wir echt gedacht, die klingt doch so, als hätte sie ihre Rolle quasi beim Üben im Auto, während sie auf dem Weg ins Synchronstudio im Stau steckt, aufgenommen. Das wirkt so desinteressiert, so
ja,
fast wie Prochnow als Stallone. Und dann, lustigerweise, kam diese eine Szene in dem Motel ja. Und ab dem Moment war ihre Synchro besser. Immer noch nicht gut, aber finde ich deutlich besser.
Ja, das ist mir jetzt nicht so stark aufgefallen, aber was man dazu sagen muss, gerade bei ihr und bei Schwarzenegger, so dumm sie auch in den Film integriert sind, von der Backstory her,
ja.
Sie retten es, weil sie, und das ist der Unterschied. Die neuen Darsteller, auch hier Mackenzie Davis, die Grace gespielt hat, die macht einen ordentlichen Job. Ich habe sie trotzdem nach dem Film wieder vergessen. Und das sind einfach Gesichter, die nicht haften bleiben. Aber du hast Schwarzenegger und Hamilton da drin. Das sind Gesichter, die sind da. Die haben die Präsenz, bringen die mit. Und die machen uns so blöd, sie auch im Film integriert sind. Sie sorgen für die besten Momente.
Ja, das stimmt. Ja, aber insgesamt, ja, also auf Video kann man jetzt sicherlich nochmal gucken, aber es ist schon ein ärgerlicher Film.
Und eins, was mich noch gestört hat, es ist kein Totalausfall der Film. Also man kann ihn auch gucken, es ist ein okayer Actionfilm. Aber ich finde, es sieht auch unfassbar digital aus. Das hat mich auch gestern echt gestört. Ich finde, das kommt jetzt auf dem heimischen Bildschirm noch mehr rüber als im Kino. Die Effekte sind auch streckenweise
nicht so mittelgut. Ja, die sind beim zweiten besser.
Für das, dass das so ein 185 Millionen Dollar Film ist, sehen die echt nur so okay aus, teilweise sogar nicht gut, aber der ganze Film unfassbar greenscreenig und so geleckt. Das R-Rating kommt auch nur in einer Szene zum Tragen, hier in der Grenzstation da, aber sonst ist unfassbar klinisch und steril und das mag ich gar nicht.
Ich glaube, dass sie den Film doch immer so produziert haben, haben die Option eines R-Ratings, aber
deswegen ist das ja alles CGI.
Er muss auf PG-13 auch funktionieren. Und was ich halt finde, man merkt bei den Kampfszenen, merkt man komplett, dass es der Deadpool-Regisseur war. Das war für mich schon aber so
eindeutig. Aber auch nur so mitteltalentiert ist.
Ja, eben, weil es sind, ich meine, mitteltalentiert in dem Fall, ich fand Deadpool absolut großartig, aber jetzt zeigt sich einfach, dass er nicht wirklich viel drauf hat, weil die Kämpfe sind teilweise
Copy and Paste. Du fandest aber auch Deadpool großartig, das lag jetzt auch mehr an Ryan Reynolds, an Meta-Humor und an der Art und Weise. Das lag jetzt nicht am handwerklichen Geschick des Regisseurs.
Ja. Genau. Und jetzt hat er teilweise ja wirklich 1:1 seine Kampfszenen aus Deadpool kopiert, teilweise dieselben Waffen verwendet.
Ist aber auch die Physik in Dark Fate. Also auf der einen Seite, wenn sie sich prügeln, fliegen sie durch die Gegend, als hätten sie alle kein Gewicht. Dann, wenn sie im Flugzeug auf der Laderampe stehen, während es in was ich wie viel Metern Höhe ist, stehen sie da und halten sich ganz normal, als wäre nichts. So, das ist auch ganz komisch. Ist kein Totalausfall. Ich habe immer gesagt, das ist besser als Rambo 5. Mittlerweile sind es beide Filme.
Bei Rambo 5 bin ich nicht bei dir, das weißt du.
Ja, ich weiß, dass du nicht bei mir bist bei Rambo 5. Ist auch okay. Ich finde, Rambo 5 ist ein Kackfilm, aber ich lasse dir es gerne.
Oh, das ist aber nett von dir. Vielen Dank auch. Okay. Aber jetzt kommen wir zu einem Film.
Ja. Ich finde, es macht keinen Sinn mehr, mit dir bei Rambo zu streiten.
Ich habe in den letzten Tagen sehr viel gucken müssen, wieder für Massengeschmack, weil wir wieder zwei Folgen aufgenommen haben. Und ich wollte eigentlich schimpfen über, das kann ich aber in einem Satz schnell machen, weil die Serie Hunters mit Al Pacino, die Amazon-Serie, die es nicht zu einer Sekunde schafft, wie eine 70er-Jahre-Serie auszusehen, ist ganz furchtbar unentschlossen, schlingert die hin und her und ist eigentlich total kacke. Aber ich habe auch einen Film gucken müssen, der ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und ich dachte, wenn ich mit jemandem über den Film sprechen kann, dann eigentlich doch am besten mit Zocki. Denn ich musste ständig an ihn denken, als ich Falco, verdammt, wir leben noch.
Oh.
Und mir dachte, es hätte Zocki auch spielen können eigentlich. So rein optisch.
Ja gut, die Schleckfrisur habe ich auch.
Ja,
aber das war's.
Habt ihr den gesehen?
Naja, Zocki, wenn du dich auf eine Bühne stellst,
ja, hier gibt's so allerdings kein Playback.
Für ein paar 80. Geburtstage wird es reichen. Ja,
aber kurze Frage, bevor ich anfange, habt ihr den gesehen? Zocki, du
Nein.
auch nicht?
Nee, hab ich nicht.
Okay, ich musste ihn jetzt gucken. Ich hatte immer überlegt, ob ich ihn mal gucken sollte. Und ich war sehr positiv überrascht. Der Film beginnt nach seinem Unfall. Und das hat mich völlig irritiert, weil du siehst Grace Jones, die in die Kamera redet als Zeugin des Unfalls. Wo ich dann dachte so, Grace Jones war damals da? Was? Ich glaube, es war Mallorca, als er sich zu Tode gefahren hat? Nein, Grace Jones spielt tatsächlich die Kellnerin, die das gesehen hat. Was eigenartig wirkt. Aber egal, der Film spielt halt in Zeitsprüngen dann. Also man sieht immer wieder...
Das lässt übrigens viel über die Karriere von Grace Jones aus.
Der Film wo die heute spielt ist. Dann quasi chronologisch, also ab Kindheit, und spult dann immer ganz kurz die Momente vor dem Unfall in den Film rein und rückt immer näher, je weiter es läuft. Beginnt mit seiner Kindheit, er hat eine schwere Kindheit gehabt, seine Mutter hat ihn geliebt, sein Vater war ein treuloser Arsch, der ihn überhaupt nicht beachtet hat. Er ist ja dann eben auch sehr talentiert in Musik gewesen, hatte Auftritte in der Schule, war ein Realitätsflüchtling, ist immer ins Kino gegangen, statt in die Schule, hat ständig geschwänzt, hat dann in der Band angefangen, hat irgendwann seine eigenen Ideen dann halt an den Tag gebracht und hat eben diese Kunstfigur Falco erfunden, mit der er dann eben den Kommissar aufgenommen hat und bei mehreren Radiosendern hausieren gehen musste. Das ganz geil gemacht. Wie er erst überhaupt nicht von den Senderbossen so nach dem Motto, so, was ist das denn? Das können wir nicht spielen. Ich verstehe ja kein Wort von dem, was die da faseln. So, ist ja ganz furchtbar. Und dann eben ja doch erfolgreich wird, eben auch in Deutschland und mit Rock Me Amadeus den unfassbaren Durchbruch hatte. Womit er ja sogar... Ja, weltweit. Er ist ja der erste Künstler gewesen, der erste deutschsprachige Künstler, der jemals Platz 1 der US-Charts
war.
Und das am Tag der Geburt seiner Tochter. Und die ihm übrigens untergejubelt wurde. Das wusste ich auch nicht. Er hatte eine Tochter, die gar nicht seine Tochter war. Das hat er erst sehr spät erfahren, dass das nicht sein Kind war. Und
Und da gibt's ja die Geschichte, dass er, wie er erfahren hat, dass er Platz 1 in Amerika ist, total unglücklich war drüber. Und wie ihn dann sein Manager gefragt hat, warum er nicht happy ist, er einfach gesagt hat, ich weiß jetzt schon, dass ich das kein zweites Mal mehr schaffen werde.
Genau der Grund, woran der eigentlich gar nicht mal so am Anfang gar nicht unsympathische Hans Hölzel durch seinen eigenen ihm auferlegten Erfolgsdruck zu einem arroganten, saufenden und koksenden Arschloch wird, der alles versaut, der die Auftritte versaut, weil er völlig besoffen ist, der seine Ehe mit dieser Frau, die ihm was untergejubelt hat, im Endeffekt auch versaut, weil er sich scheiße benimmt und bei dem die Touren ständig abgesagt werden, weil sich keiner mehr traut, ihn zu engagieren und er sagt auch die ganze Zeit so, die werden mich erst wieder lieb haben, wenn ich tot bin. So, und das ist gut gemacht. Der ist gut gespielt, also von allen. Christian Tramitz spielt seinen Produzenten. Christian Tramitz in der ernsten Rolle finde ich super.
Manuel Roubaix,
der den Falco spielt, Alter, der lebt die Rolle, der spielt das so überzeugend. Und das Geile ist, sie stellen auch die alten Musikvideos 1:1 nach. Also so dieses Rock Me Amadeus, das ist geil, so dieses Rock Me Amadeus Video. Und er grinst sogar an der richtigen Stelle. Es gibt so einen Moment, wo er einmal so grinst in dem Video. Das macht er hier auch exakt richtig. Das Geile ist, der singt die Songs selbst. Also du hörst hier nie Falco singen, im ganzen Film nicht. Das macht er ganz gut, er trifft natürlich nicht den Ton so wie Falco. Allerdings, wenn dann Genie kommt, dann kriegst du Zahnschmerzen. Also Genie, da trifft er nicht einen Ton. Das klingt total furchtbar. Ist aber geil, weil du siehst das alte Musikvideo nur neu gefilmt. Und wirklich 1:1. Das macht total Spaß. Ist wirklich geil. Der ist total geil. Sehenswert. Es gibt den in Deutschland nur auf DVD. Bis jetzt. Es gibt...
Ich habe sogar nebenbei nachgedacht. Ich habe sogar die... die österreichische DVD von Mr. Film habe ich sogar irgendwo daheim im Regal herumstehen. Also wenn ich die, wenn mir die wieder einmal begegnet, dann haue ich mir das rein, weil das, das klingt interessant. Wirklich interessant. Muss ich echt sagen, weil der Manuel Rubey ist auch momentan bei uns ein wirklich, wirklich bekannter Schauspieler. Und ich habe auch gerade geschaut, der Regisseur, der Thomas Roth, hat halt in erster Linie Trautmann, Tatort, also so Fernsehgeschichten gemacht. Aber er hat 1995 auch ein Live-Konzert als Regisseur begleitet, nämlich das Nie wieder Kunst von der ERV. Und ERV, das ist eher so meine österreichische Musik, die ich dann immer wieder gerne höre. Klar, kennst du wahrscheinlich
ja auch. Ich war ja Kind der 80er als sie.
Nicht die Zweiteiler Schützenjäger?
Nein, nicht unbedingt. Ich kann auch nicht immer nur Johnny Depp hören oder Icke Hüftgold.
Also Johnny Depp sehe ich im Sommer live Abwechslung im geben. Und ich meine Johnny Depp.
Ich weiß, aber du weißt schon, dass nicht jeder Alkoholiker, der ausschaut wie ein Pirat, automatisch Johnny Depp ist, oder?
Nein, ich meine,
du meinst Lorenz Büffel.
Also bei Johnny Depp bin ich mir auch nicht so sicher,
ob der noch lange macht. Ich habe ihn ja schon mal live gesehen im Stadtpark und da sah er aus, als wenn er gleich tot von der Bühne kippt. Er ist Gitarrist
der Hollywood
Vampires. Hollywood Vampires sind Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry, Gitarrist von Aerosmith. Und das ist geil. Das ist geil. Johnny Depp singt sogar 2-3 Songs. Er singt Heroes von David Bowie. Und das macht er gut. Ne? Das macht total Spaß. Das Geile ist, dass die Konzerte sind immer ausverkauft, weil die ganzen mit 40er, Anfang 50er Weiber da stehen und Johnny rufen. Und du denkst so, oh Gott.
Ja, natürlich.
Und dann kommt Johnny Depp auf die Bühne, hat sich die Seiten wegrasiert, ist total bleich und sieht aus, als wenn er auf Heroin wäre. Ich so,
So sieht er aber schon gefühlt seit ein paar Jahren aus.
Ich wollte sagen, was er womöglich aber auch gesagt, ist.
Also Falco, verdammt, wir leben noch, ist ein unglaublich gutes, ist eine Musikerbiografie, die sich im Prinzip nicht hinter sowas wie Bohemian Rhapsody, natürlich ist es kleinere Brötchen, aber vom Unterhaltungswert sich nicht dahinter verstecken muss. Der Film ist wirklich richtig gut. Und ich war ja damals, also ich bin ja ein Kind der 80er, ich habe ja Falco auch gehört, als es neu war. Und ich habe mir das Album Falco 3 damals gekauft, wegen Genie. Weil Genie ja sofort auf dem Index landete und von den Radiosendern nicht gespielt wurde. Das haben ja die Öffentlich-Rechtlichen, haben sich ja geweigert, das zu spielen. Und es gibt, und im Film gibt es auch wunderbar eine Heute-Journalsendung nachgestellt, in der sie dann eben sich auch aufregen. Dieses Lied, ich habe das Lied im Radio gehört und das ist ja schrecklich und es ist Gewalt gegen Frauen und es verharmlost ja die Gewalt gegen Frauen und das muss weg. Und dann siehst du einen Schnitt, siehst du so Falco in der Limousine sitzen mit seinen Produzenten und die so, und dann schreiben sie, das ist ganz, ganz schlimm und bla 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 und das darf nirgends und so. Es wird in keinem Radiosender in Deutschland gespielt. Ist aber trotzdem seit 3 Wochen Platz 1. Es ist so berechenbar. Es ist so berechenbar. Inszeniere einen Skandal und du weißt, du wirst Erfolg haben. Und das.
Natürlich, wobei es ist ja momentan auch so, dass die. Also in Österreich hat es letztens den Shitstorm gegen quasi das staatliche Radio geben gegen den Ö3, weil die haben eine Chartshow und haben bei den quasi Austria Top 20 Nummern einfach die ganze Deutschrap-Scheiße nicht gespielt. Und das Problem ist, dass aber eines von diesen Liedern Platz 1 ist momentan in den Charts.
Aber die haben einfach Deutschland gesagt, ist es ja genauso.
Und die haben einfach gesagt, nein, diese sexistische, gewaltverherrlichende Scheiße wollen wir in unserem Programm nicht haben. Wobei ich finde, dass
das ist ein
Nein, ich finde das nicht in Ordnung, weil das so ein ungenaues Statement ist und ich finde, es kommt bei der Aussage überhaupt nicht rüber, dass diese Musik auch einfach wirklich beschissen ist. Also abgesehen davon, dass sie inhaltlich jetzt womöglich bedenklich ist, ist es auch wirklich eine Kackmusik Und wenn ich einen Radiosender habe, ich würde mich auch weigern, das zu spielen. Und ja, ich weiß, dass ich selber auch Scheiße höre. Aber ganz ehrlich, bei einem Track wie Johnny Depp kann man zumindest ein bisschen mitschunkeln, kann Spaß haben, kann das Lied, auch wenn man es beim 20. Mal hört, einfach immer noch mitgrölen und wirklich
macht mit 3 Promille mega Bock.
Ja, super Sache. Und vor allem, es tut niemandem weh.
Ja, weil es Spaß ist.
Es ist Spaß. Richtig, es ist Spaß und es will aber jetzt nicht irgendwelche welche tollen, frauenverachtenden Botschaften unter den 13-Jährigen verbreiten. Genau, was du meinst.
Ja. Ja, also wie gesagt, guckt euch Falco an. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich war überrascht, wie gut er ist.
Ja, klingt ja zumindest empfehlenswert. Also das heißt, wir haben jetzt hier eine Filmempfehlung von dir und zwei, die nicht.
Ja, oder Hellos Jorgen war auch in Ordnung, kann man sich anschauen.
Ja, und Terminator kann man sich auch angucken. Aber ein Gutes hat's, der Film ist so baden gegangen, dass wir vermuten, dass das Thema Terminator vermutlich erledigt ist. Hoffen wir es mal. James Cameron selbst Terminator. Ja, aber jetzt, komm jetzt aber nochmal ganz ehrlich.
Terminator ist durch. Teil 3 war ein Abschiedsgeschenk von Arnie, als er damals als Gouverneur kandidierte.
Ja, mal kurz vor Gouverneur, aber dann war auch rum. Ist aber genauso, aber die bringen keine Kohle mehr. Rambo ist auch
baden. Aber war trotzdem gegangen. Unterhaltsam. Aber egal. Wir wollen uns ja nicht jetzt ewig drauf aufhalten.
Ja.
Das war jetzt die erste Folge. Wir sind quasi am Ende. Ich hoffe, wir warten mal ab, was es für Reaktionen gibt. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Zocki, ich sag schon mal danke, dass du hier dabei warst.
Gerne. Ich sage danke für die Einladung und hoffe, dass ich vielleicht...
Da wir kaum Leute finden, die so blöd sind, bei uns mitzumachen, wird das sicherlich häufiger passieren.
Passt, wir sehen uns also bei der zweiten Ausgabe.
Nein,
wenn
alles klappt,
kriegen wir
in der zweiten Ausgabe auch einen richtigen Gast.
Oh, das fragen wir immer was?
Einen richtigen Gast. Das verraten
wir auch nicht, weil wir nicht wissen. Also wir gehen davon aus, dass es klappt, aber...
wir wissen nämlich noch gar nicht,
aber was das ist. Aber ihr werdet sehen.
Ja, also dann, Spaß.
Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.